Ich wünsche uns von Herzen einen gesegneten Sonntag und ein gesegnetes und gutes Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man an das kommende Jahr unter diesen Gegebenheiten denkt, ob einem da sofort etwas Schönes, Gutes und Positives einfällt. Als ich die Losung für dieses Jahr las, dachte ich, und man ja auch die Umstände dieses Jahres ungefähr ahnt, die auf einen zukommen, dachte ich, oh Mann, auch das noch. Als hätten wir nicht genug mit der Pandemie zu tun, jetzt sollen wir auch noch allenthalben ständig barmherzig sein. Das war zunächst mal wie eine große Last. Welche Gedanken bewegen uns, wenn wir an das kommende Jahr denken? In diesen Tagen kriegt man ja viel Post, auch digital, bei WhatsApp, kleine Filme und Grüße. Da fliegen Raketen, steigen Ballons. Eine der schönsten Neujahrsgrüße, die mir zugeschickt wurden, war die Oberfläche von Schnee. Und plötzlich kam ein Strohhalm und blies eine Seifenblase auf den Schnee. Und zuerst dachte ich, ja, das könnte ein Bild sein für ein neues Jahr, wenn die Seifenblase platzt. Aber dann geschah etwas ganz Wunderbares. Plötzlich begann, wie soll ich sagen, von Zauberhand, die Physiker wissen, dass das natürlich anders ist, aber plötzlich begann diese Seifenblase zu gefrieren. Und wie von Zauberhand bildeten sich von verschiedenen Seiten unterschiedliche Kristallstrukturen, die schließlich wuchsen und eine Kristallkugel in den Schnee setzten. Ohne Worte. Wie ich diese Kristallkugel, diese Seifenblase wachsen sah, zu dieser kristallinen Kugel, wie die Kristalle sich ausbildeten, dachte ich, Gott, das ist ein wunderbares Bild für das kommende Jahr. Möge es so sein, dass von deiner Hand gewirkt wunderbare, zauberhafte Strukturen wachsen und dieses Jahr zu einem wertvollen Kristall machen, dieses Jahr verzaubern und allen Erwartungen zum Trotz Schönheit und ja, in diese Welt zaubern für dich und für mich. Ich wünsche uns, dass dieses kommende Jahr uns im Guten, im Besten überrascht. Dass wir im kommenden Jahr, das sagt man sich in diesen Tagen ja an vielen Orten ständig, an fast allen Kassen wird es gewünscht, wenn man einkauft, bleiben Sie gesund. Ja, wenn man das selber entscheiden könnte. Aber ich wünsche es uns, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir gesund bleiben, dass wir verschont bleiben in der Gemeinde und in jedem persönlichen Leben. Ich wünsche uns für das kommende Jahr, dass Gott uns berührt, neu, anders, Glauben weckt, wo vielleicht Resignation eingekehrt ist, dass Gott uns ermutigt, wo wir mutlos geworden sind. Dass Gott Horizonte aufreißt, wo wir spüren, irgendwie erwarte ich dann nicht mehr so viel. Ich wünsche uns ein Jahr, in dem Neues wird, Neues wächst und in dem wir erleben, dass es Gott mit uns gut meint. In diesem Sinne ein gesegnetes und gutes neues Jahr 2021. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Darum soll es gehen, heute in der Losung, heute in der Jahreslosung und in der Predigt. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Jesus sagt nun nicht, seid barmherzig, weil Gott das so will. Manchmal denken wir, was ist der Unterschied? Nein, der Unterschied, ich will ihn versuchen, uns möglichst vor Augen zu stellen. Der Unterschied ist nicht, dass wir etwas tun sollen, weil ein anderer uns das auf die Tagesordnung schreibt. So wie ich es eingangs sagte, diese Formulierung, jetzt soll ich auch noch im neuen Jahr barmherzig sein. Da kommt noch ein neuer, sozusagen ein neuer Tagesordnungspunkt auf meine Liste, die ich in den nächsten Monaten abzuarbeiten habe. Sondern Jesus Christus sagt, seid barmherzig, weil Gott so ist. Weil er nicht nur so handelt, sondern weil er in seinem innersten Wesen so ist. Warmherzig und barmherzig. Seid barmherzig, wie auch Gott barmherzig ist. Jesus sagt, nächste Folie, Gott ist ein Vater. Seid barmherzig wie auch euer Vater. Er sagt nicht, seid barmherzig wie Gott im Himmel barmherzig ist. Sondern er spricht von Gott und macht deutlich, der Gott, von dem ich rede und der Gott, der euch sozusagen ermutigt, barmherzig zu sein. Der Gott, der möchte, dass ihr barmherzig seid, ist in seinem innersten Wesen barmherzig und ist in seinem innersten Wesen Vater. Und zwar euer Vater. Ich erinnere noch einmal an diese kleine wunderbare Geschichte vom Christopher vom Heiligen Abend, die Geschichte von diesem Maharaja, der in das Wasser sprang, um so die verkleidete Holzpuppe, von der er glaubte, es sei sein Sohn, zu retten. Warum sollte das jemand tun? Weil er, so war dann die Antwort, das tut nur ein Mann, der das Herz eines Vaters hat. Das tut nur ein Vater. Das ist eine Bewegung oder eine Empfindung, eine Aktion, die aus dem Herzen eines Vaters geboren wird. Gott ist euer Vater, sagt Jesus, und er ist in seinem Wesen barmherzig. Nun könnten wir fragen, was bedeutet denn das für uns, wenn Gott so ist? Wenn Gott so ist, dass wir einen Vater haben, und dann bedeutet das, dass dieser Gott unser Vater ist. Und an dieser Stelle lade ich uns einmal ein, darüber nachzudenken, mit welchem inneren Bild von Gott leben wir? Mit welchem inneren Bild von Gott leben wir wirklich? Ist er der Herr, vor dem ich mich beuge? Der Herr, der kontrolliert? Der Herr, vor dem ich Rechenschaft abgeben muss? Ist er der Weltenrichter oder der entfernte Schöpfer dieser Welt? Zu solchen großen Hochfesten wie Weihnachten, Ostern gibt es ja im Internet an verschiedenen Stellen Gottesdienste oder auch wunderbare Chorgesänge, die man hören kann. Wir dürfen ja selber in diesen Tagen nicht singen, dann schaut man schon mal eher vielleicht nach im Internet und lässt sich von einem wunderbaren Chor etwas zusingen. Und dann gibt es manchmal Aufnahmen vom Eingangsbereich hinein in eine Kirche, die wunderbar barock ausgestaltet ist, leuchtet voller Gold. Meine Schwester war jetzt am Silvesterabend in Berlin, im Berliner Dom, da eine wunderbare Ausgestaltung des Domes, groß und also wunderschön, wunderschön. Aber das hat mir persönlich noch etwas anderes vermittelt, nämlich es hat mir gezeigt, wie klein ich bin. Ich dachte, eigenartig, da kommt man in eine Kirche, die so groß, so schön, so golden, ja, wie ein, fast wie die Halle eines Königs ist. Und so war es ja auch gedacht und so sollte es ja auch umgesetzt werden in der Architektur. Nur ich merke, da bin ich weit weg, da bin ich ganz klein. Und Jesus kommt in diesem Jahr, am Anfang des Jahres auf uns zu mit diesen Worten: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und macht deutlich: Ich lade euch nicht ein in eine Kirche, in der die Distanz vorherrscht. Ich lade euch nicht ein in ein Verhältnis, in dem ihr euch klein fühlen sollt. Ich lade euch ein, zu glauben und zu denken und zu erfassen mit dem Herzen, dass Gott euch Vater ist und sein will. Und dass dieser Vater, es gibt ja verschiedene Väter, Väter, die nie zu Hause sind, Väter, die überarbeitet sind, Väter, die gereizt sind, Väter, die manchmal auch ganz böse sind, Väter. Dieser Vater ist warmherzig und barmherzig. Dieser Vater ist zugewandt, dieser Vater ist nahbar. Dieser Vater will uns nahe kommen und dieser Vater lädt uns ein, dass wir zu ihm in seine Nähe kommen. Nicht in die große, ausgestaltete Königshalle, sondern in seine Nähe. Euer Vater ist barmherzig. Was bedeutet das? Euer Vater ist barmherzig, das bedeutet, er kann mitfühlen. Im Hebräer 4, Vers 16 lesen wir: So lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Hilfe finden zur rechten Zeit. Lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Und da ist beschrieben vorher, dass Jesus Christus sozusagen gelitten hat, uns versteht. Und wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen mit Zuversicht, im Wissen, dort werden wir empfangen, wir werden nicht gerichtet, wir werden nicht verurteilt. Da ist einer, der mich versteht. Ich darf in seine Nähe kommen. Im Kapitel 5 lesen wir dann, wovon Jesus gesprochen wird, der selber an seiner Menschlichkeit gehorsam lernte. Dieser Gott, der barmherzig ist, ist nicht fern, sondern er wird ja Mensch in Christus. Dieser Gott wird Mensch und kommt in unsere Niedrigkeit, in unsere Menschlichkeit, in unsere Umstände. Hat übrigens einen interessanten Nebenaspekt, zu wissen, dass mit dem Kommen Gottes nicht alle widrigen Umstände abgeschafft werden, sondern dass, wenn Gott in diese Welt kommt, er selbst unter diese Umstände eintritt und Teil hat an unserem Leben. Das fand ich sehr spannend. Wir denken immer, wenn Gott kommt, muss alles anders. Nein, Gott kommt und sagt: Ich nehme an eurem Leben teil. Ich kann mitfühlen. Ich weiß, was es heißt, abgelehnt zu werden. Ich weiß, was es heißt, verfolgt zu werden. Ich weiß, was es heißt, Flüchtling zu sein. Meine Eltern sind mit mir geflüchtet, um mich durchzubringen und zu retten. Ich weiß es. Gott kommt unter diese Umstände und tritt in unser Leben ein und lädt uns ein, ihm zu glauben, dass sein Wesen warmherzig und barmherzig ist und dass er mitfühlt. Dass er weiß, wie es uns geht. Barmherzigkeit ist die Fähigkeit, mit dem anderen zu fühlen. Und überhaupt zu sehen, dass der andere Not hat. Barmherzigkeit bedeutet, dass ich überhaupt sehe, dass es da einen anderen neben mir gibt. Und der in seiner Wichtigkeit mehr wird, als ich ihm vielleicht anfangs zugestehe. Gott ist mit uns solidarisch. Er kommt an unsere Seite und er versteht unsere Not. Er versteht das Leiden und die Ausweglosigkeit unserer Schuld vor ihm. Und er weiß, wir kommen da alleine nicht raus. Und er schafft eine Erlösung. Wir feiern da gleich noch Abendmahl, die uns daran erinnert, dass er erlöst hat. Dass er durch seinen Sohn am Kreuz uns den Weg freigemacht hat in seine Gegenwart und in die Ewigkeit. Und ein drittes, Gott möchte, dass sein Wesen auf uns abfärbt. Als Hinweis zur Solidarität noch vielleicht der Hinweis, die Bezugsstelle, wie Jesus mit der Ehebrecherin umgeht. Er fragt die Verfolger, wer von euch ist ohne Sünde? Wer von euch kann sagen, dass er nie fällt und nie schuldig wird? Und da geben sie klein bei, denn keiner kann das von sich sagen. Und nun geht Jesus nicht hin, dass er richtet, verdammt, sondern er fragt sie, wo sind deine Richter, wo sind deine Verkläger? Und keiner ist mehr da und dann sagt Jesus, okay, dann verklage ich dich auch nicht. Aber interessant ist, ich will es an dieser Stelle schon sagen, Jesus lässt mit der Barmherzigkeit nicht alles wischiwaschi werden. Barmherzigkeit hebt die Trennung zwischen falsch und richtig, zwischen Recht und Unrecht nicht auf. Jesus sagt der Sünderin, tu es nicht wieder, lass es, es ist nicht gut für dich. Es ist auch nicht gut für die Beziehung der anderen. Lass es, tu es nicht. Und Gott möchte, dass sein Wesen auf uns abfärbt. Ich denke an die kleine Geschichte, Sequenz, wo Jesus mit seinen Jüngern durch ein samaritanisches Dorf läuft und sie genießen Gastfreundschaft und dann kriegen die Leute mit, dass sie nach Jerusalem wollen. Und die Samaritaner, die wollten das nicht. Also wer nach Jerusalem ging, die waren spinnefeind miteinander, es waren verhasst. Und sie wollten dann sozusagen die Juden, die nach Jerusalem wollten, schnell loswerden und haben sie aus dem Dorf geschoben. Und die Jünger waren total empört und sagten, sollen wir Feuer regnen lassen? Sollen wir es ihnen heimzahlen? Und Jesus sagt nein. Und sie gehen nur weiter. Gott möchte, dass das Wesen, das er hat, seine Liebe, seine Warmherzigkeit, seine Barmherzigkeit, auch uns prägt, auch uns bestimmt. In Matthäus 18, Vers 27, der Geschichte von dem Schalksknecht, so heißt es, der Schulden hatte, die er nicht mehr bezahlen konnte und um Erbarmen bat. Da heißt es, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht, Mitgefühl. Da verstand der Herr die Ausweglosigkeit dieses Menschen mit seiner Familie und ließ ihn frei. Und er ließ ihm auch die Schuld. Auch hier wieder der Hinweis, die Schuld bleibt festgestellt, aber der Umgang mit der Schuld ist ein anderer. Barmherzigkeit heißt, den anderen mit den Augen Gottes zu sehen. Barmherzigkeit heißt, überhaupt Beziehung und Begegnung mit Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Wie kann uns das gelingen? Wir wollen uns ein klein wenig auf die Spur machen. Barmherzigkeit hat es damit zu tun, dass ein anderer in den Fokus kommt. Der andere in seiner Bedürftigkeit, dass ich ihn sehe, dass ich aufmerksam bin und bleibe. Barmherzigkeit kennt Grenzen und unterscheidet sehr wohl zwischen richtig und falsch. Wir haben das gerade schon an den Bibelstellen kurz erwähnt. Warum ist mir das so wichtig, darauf hinzuweisen? Weil ich manchmal glaube, dass wenn wir von der Liebe Gottes reden, von der Barmherzigkeit Gottes reden, sozusagen alles egal ist. Da tut jemand Unrecht und dann heißt es ja, aber wir müssen ja barmherzig sein. Da tut jemand sozusagen etwas Falsches und dann sagt ja, das muss man verstehen und wir sollen ja in der Liebe bleiben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, kriegen wir das nicht hin, dass wir auf der einen Seite die Grenze sehen und auch benennen und dann da natürlich darüber nachdenken, wenn das die Grenze ist, wie gehen wir nun mit dem anderen um? Was tun wir? Was tut Jesus? Was tut die Barmherzigkeit Gottes? Nun, ich glaube, dass die Barmherzigkeit Gottes, das merken wir ja auch in Christus am Kreuz, sehr wohl sieht, dass dort Schuld ist, mit der umgegangen werden muss. Es braucht eine Lösung. Es braucht Erlösung. Es braucht einen, der die Schuld bezahlt. Christus am Kreuz. Das ist der Weg der Barmherzigkeit Gottes mit den Menschen. Dass einer für unsere Schuld stirbt. Dass sein Sohn sich hingibt für uns. Und die Schmach und die Schuld auf sich nimmt, damit wir leben können. Gottes Barmherzigkeit und Barmherzigkeit stellt also sehr wohl auf der einen Seite die Schuld fest, aber seine Barmherzigkeit und Barmherzigkeit lässt in einer ganz anderen Weise den anderen suchen. Er sieht den anderen, fühlt mit, spürt sich hinein und möchte an dieser Stelle den anderen gewinnen. Barmherzigkeit verdammt nicht. Barmherzigkeit richtet nicht und Barmherzigkeit vergibt und Barmherzigkeit gibt. Barmherzigkeit verdammt nicht. Nur weil der andere zu einer anderen Religion, zu einem anderen Stamm, zu einem anderen Volk, zu einer anderen Gruppe gehört, wird er nicht abgelehnt. Er bleibt Mensch, Geschöpf Gottes. Barmherzigkeit richtet nicht vorschnell. Der ist so. Der hat Unrecht getan, sondern Barmherzigkeit kann warten und schauen und hingucken. Barmherzigkeit vergibt Schuld, die der andere getan hat. Wie oft sollen wir vergeben, fragen die Jünger. Zum Wesen Gottes gehört es, dass wir barmherzig sind und vergeben. Vergeben ohne Ende, immer wieder neu, aus der Kraft Gottes. Und Barmherzigkeit gibt, hat offene Hände, so wie es auf unserem wunderbaren, auf unserer Karte ist. Wenn ihr einmal schaut unten, da sind Hände, die offen sind, die geben und empfangen, die weitergeben. Da ist noch einmal Barmherzigkeit in menschlicher Aktion nur mit der Gestik der Hände dargestellt. Gott, euer Vater, verdammt euch nicht und richtet euch nicht, könnten wir sagen. Gott, euer Vater, vergibt euch eure Schuld immer wieder neu. Und Gott, euer Vater, gibt euch einen Neuanfang und Segen in euer Leben obendrein. Gott ist barmherzig, ist barmherzig. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Und dass wir bei ihm ankommen. Wie bekommen wir es hin, in einer ähnlichen Weise barmherzig zu sein? Ohne, dass es ein unerfüllbarer Druck wird. Ich habe mich ein wenig auf die Spur gemacht und festgestellt, dass es ein Sprichwort im Deutschen gibt: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Umgang prägt, sagen wir. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Es gibt auch noch eine Spielart, so als kleines Schmankerl nebenbei zum Schmunzeln. Man kann den Satz auch so sagen: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich bin schlau genug, dir nicht zu sagen, wer du bist. Manchmal verschweigen wir das ja. Sage mir, mit wem du umgehst. Das bedeutet, der Umgang, den ich habe, prägt. Und das bringt uns auf die Spur, dass vielleicht die Barmherzigkeit Gottes dort am ehesten zu bekommen ist, zu empfangen ist, zu erleben und zu erfahren ist, wenn wir uns in der Gegenwart bei Gott tummeln. Wenn wir uns mit Gott und bei Gott beschäftigen, in seiner Gegenwart sind. Guten Menschen Gesellschaft zu leisten, ist die beste Methode, selbst ein guter Mensch zu werden. Der Herr, der das gesagt hat, den kenne ich nicht, aber es ist ein guter Spruch. Guten Menschen Gesellschaft zu leisten, ist die beste Methode, selbst ein guter Mensch zu werden. In der Gegenwart Gottes Mit dem Vater, der barmherzig ist, Zeit zu verbringen, ist sicherlich die beste Methode, dass sein Wesen auf uns abfärbt. Wenn wir lesen lernen und spüren und entdecken, wie Gott mit uns umgeht, werden wir entdecken, wie wir vielleicht nach und nach in ähnlicher Weise Menschen sehen. Wie seine Art, Dinge zu beurteilen, unsere Art wird, Dinge zu sehen und zu beurteilen. Überall dort, wo im Neuen Testament Menschen Gott begegnen, begegnen wir seiner innersten Haltung Gottes, diesen Menschen zurückzugewinnen in die Beziehung zu sich selbst. Dabei geht Gott an den Brüchen und an den Klippen des menschlichen Lebens nicht vorbei. Aber er ist voller Sehnsucht, dass Menschen zurückkommen. Denken wir an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Gott weiß um die Verlorenheit und er wartet auf die Heimkehr seines Sohnes. Das wünscht er sich von Herzen. Und Gott weiß, dass er Dinge ausgleichen muss. Er braucht ein neues Kleid, er braucht eine neue ein Vollmachtszeichen, den Ring, er braucht Schuhe. All das ist Gott bereit zu geben, wiederherzustellen, wenn Menschen wieder in seine Gegenwart kommen, zurückfinden. Die Warmherzigkeit und Barmherzigkeit Gottes bringt ihn in Bewegung. Er möchte, dass Menschen bei ihm wieder zu Hause sind. Wer sich mit und bei Gott tummelt, in seinem Herzen und in seinen Gedanken, wird spüren und merken, dass wir an dieser Stelle von Gott umgestaltet werden. In der letzten Folie oder vorletzten Folie noch einmal ein Bibelwort aus dem 2. Korintherbrief. Kapitel 3, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das, was Paulus hier ein bisschen kompliziert formuliert, ist, in dem Maß, wie wir Gott anschauen, in dem Maß, wie wir uns vor Augen halten, wer er ist und wie er ist. In dem Maß, wie wir erkennen, was Gott uns tut und wer er ist und wie umfassend und groß die Erlösung ist, die er uns schenkt, werden wir selber von diesem Bild geprägt, wird es uns formen, wird es unsere Gedanken gestalten, wird es unsere Empfindungen ausrichten, werden wir in unserem Wesen Gott ein kleines Stück ähnlicher. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich wünsche uns, dass wir in diesem Jahr vielleicht so ganz vorsichtig entdecken, diesen Gott, der Vater ist und barmherzig ist, und der mich einlädt, in seiner Gegenwart zu sein, unverstellt, offen und fröhlich. Und wo ich dann spüre und merke, seine Art, Dinge zu sehen, färbt auf mich ab. Seine Art Warmherzigkeit und Barmherzigkeit wird ein Stück für mich vertrauter. Meine Art, Dinge zu sehen und zu urteilen, mit Menschen umzugehen, verändert sich. Ich erinnere eine Predigt, wo eine Schwester vor vielen Jahren einmal zu mir kam und dann sich erstaunt vor mich stellte und sagte: Was ist mit dir passiert? Was meinst du? Du bist heute so anders gewesen. Irgendwie gab es in dem, wie du gepredigt hast heute, das war so warm, das war so nah. Das hat mich tief berührt. Mich nicht da nicht den Heiligenschein putzen, sondern nur darauf hinweisen, dass wir unterwegs sind, immer wieder neu ein Stück mehr zu erkennen von der Barmherzigkeit Gottes. Und dass es hier und dann Begegnungen gibt, die uns ermutigen, die uns sagen, ja, deine Art zu leben oder dort, wo du mit Gott unterwegs bist, das ist nicht umsonst, das färbt ab, das kann man spüren. Das kann man an dir ein bisschen wahrnehmen. Das darf uns und soll uns ermutigen, auf dem Weg weiterzugehen. Ein gesegnetes und gutes neues Jahr wünsche ich uns. In der Warmherzigkeit und Barmherzigkeitsnähe unseres Gottes, der uns Vater ist. Amen.